Willkommen zu Ach was, dem ultimativen Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Das kommt dabei heraus, wenn der Marktforscher und Data Scientist Hans-Werner Klein und der Psychologe und Medienprofessor Thomas Wirth einen Blick hinter die Pixel werfen. Geschichten, die zu kennen sich lohnt.
Schönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Folge von Ach was FM. Ihr hört die Geschichten hinter den Pixeln. Mein Name ist Thomas Wirth.
Und ich bin Hans-Werner Klein.
Ich hatte in den vorigen Wochen schon so ein bisschen den Impuls zu sagen, machen wir doch irgendwie mal was, das irgendwie auch mit diesem Krieg zu tun hat. Was haben die neuen Medien, die digitalen Medien eigentlich mit dem Krieg zu tun? Wir alle wissen, da tut sich ganz viel. Also der Anlass für unser heutiges Thema ist tatsächlich dieser Krieg, den wir erleben. Und das ist irgendwie eine komische Formulierung, weil eigentlich erleben den Krieg natürlich vor allem die Leute in der Ukraine. Aber es gibt auch andere Kriege, in denen wir mittendrin stecken. Und da kann man durchaus sagen, dass wir ein Teil des Geschehens sind. Da werden wir heute, glaube ich, drauf kommen. Und ich bin bisher diesen Themen immer so ein bisschen ausgewichen, weil sie sehr komplex sind. Und es ist nicht leicht, da die Orientierung zu behalten, wenn es um diese verschiedensten Formen von Propaganda und Gegenpropaganda und Desinformation und Information geht. Jetzt ist es mir gelungen, da so einen Griff dran zu kriegen an das Thema.
Das klingt gut, da freue ich mich drauf.
Also irgendwie der rote Faden, der so aus dem Chaos mir rettend quasi entgegenragt. Du kannst ihn, glaube ich, auch nicht HW, ne? Das ist ein Begriff.
Ich kann ihn auch nicht nehmen.
Der heißt Astroturfing. Und das ist eine ganz bestimmte Methode, wie Akteure unter Nutzung von Medien versuchen, ihre Ziele zu erreichen. Was auch immer das für Ziele sein mögen. Ich glaube, ich versuche mal, da der Begriff sehr rätselhaft ist, zunächst mal ganz kurz zu erklären, was das eigentlich ist, dieses geheimnisvolle AstroTurf. Zunächst mal, es gibt, den Begriff kennen wir, glaube ich, alle, Graswurzelbewegungen. Ja, wenn sich Leute so zusammentun und dann sagen, wir haben ein bestimmtes Ziel, zum Beispiel in der Umweltpolitik, wir möchten, dass der Wald nicht abgeholzt wird. Und jetzt tun wir uns mal zusammen und machen eine Demo und nehmen irgendwelche Fahnen in die Hand und Spruchbänder und sind eine Graswurzelbewegung.
Also eine Graswurzelbewegung, das ist sozusagen von unten gewachsen. Einzelne Leute tun sich zusammen und haben dann gemeinsam eine Idee und handeln gemeinsam.
Richtig. Und AstroTurfing ist jetzt das Vortäuschen einer solchen Graswurzelbewegung. Es gibt also keine, aber es gibt natürlich Mittel, mit denen man so tun kann, als ob eine da wäre. Und jetzt vielleicht zu dem Begriff AstroTurf selbst.
Ja.
Zunächst mal ist AstroTurf eine US-Firma, die Kunstrasen für Sportanlagen herstellt. Und ein amerikanischer Senator namens Lloyd Benson hat diesen Begriff jetzt 1985 benutzt, auf eine interessante Art. Also in seinem Büro gab es eine große Anzahl an Briefzuschriften. Anscheinend waren die von Bürgern oder Verbrauchern. Und sie waren irgendwie alle günstig für die Interessen von Versicherungsgesellschaften. Ich habe jetzt nicht genau rausgekriegt, warum. Spielt jetzt auch nicht so eine große Rolle. Jedenfalls hatte der Herr Benson den Verdacht, dass das irgendwie gefaked ist. Und jetzt hat er gesagt, wörtlich: "A fellow from Texas can tell the difference between grassroots and astroturf. This is generated mail." Also man kann die Idee, dass es hier um eine Attrappe von einer Graswurzelbewegung geht, tatsächlich wörtlich nehmen. Damit hätten wir mal so eine vorläufige Definition. Also immer, wenn eine Menschenmenge eingekauft wird, um etwas zu tun im Interesse von irgendjemandem, dann haben wir es mit AstroTurf zu tun. Die Informationen, die ich jetzt berichte, stammen aus der Website einer Organisation, die heißt Lobby Control. Das ist eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, der Aktivität, also wie der Begriff ja schon sagt, der Aktivität von irgendwelchen Lobbys nachzuspüren und das möglicherweise aufzudecken, wenn es irgendwo unredliche Aktivitäten von Lobbyorganisationen gibt. Das ist also meine Quelle. Verlinken wir natürlich in den Shownotes. Der Titel des Papers, das ich da gelesen habe, ist die verdeckte Einflussnahme der Deutschen Bahn für die Bahnprivatisierung und gegen den GDL-Streik. Jenseits des öffentlichen Interesses heißt es noch vorne dran, ist von Ulrich Müller und Heidi Klein. Also worum geht's da? Zunächst mal wissen wir alle, dass nach der Wiedervereinigung es zwei getrennte Bahnanbieter gegeben hat, die Deutsche Reichsbahn in der DDR und die Deutsche Bahn in der BRD. Die wurden fusioniert 1994 zur Deutschen Bahn AG. Im Jahr 2006 unter der Regierung Schröder gab es dann einen Plan, dass Verschiedenstes privatisiert werden sollte, auch die Deutsche Bahn. Und im Jahr 2006 hat man sich da in der Koalition auf eine Teilprivatisierung geeinigt. Und 2007 hat dann trotzdem der Vorstandschef, eben der Herr Medorn, eine umfassende, komplette Privatisierung einschließlich des Schienennetzes gefordert. Und in diesem Zusammenhang tauchen wir jetzt sozusagen ein. Da wurde nämlich 2007 die European Public Policy Advisors GmbH damit beauftragt, eine Kampagne zu organisieren und die öffentliche Meinung positiv zu beeinflussen für einen Börsengang. Beziehungsweise, das war noch so ein zweites Ziel, die Lokführergewerkschaft und ihre Interessen irgendwie in ein negatives Licht zu setzen. Und beauftragt wurden da insgesamt 1,3 Millionen Euro, das war das Volumen, also ganz ordentlich. Und jetzt haben diese Agenturen, da war also noch eine Agentur namens Berlinpolis mit involviert, verschiedene Dinge getan. Die haben zum Beispiel Meinungsumfragen veröffentlicht mit Ergebnissen, die mit den Interessen der Bahn eben kongruent waren. Und da steht dann, 64% der befragten Bundesbürger sind der Auffassung, dass sich die Politik aus dem Alltagsgeschäft der Bahn heraushalten und es den Bahnmanagern überlassen sollte. Das ist so eine Formulierung, wo man sagen würde, ja klar, ich auch. Die Bahn, die Politiker sollen sich aus dem Alltagsgeschäft der Bahn raushalten. Also ich will nicht, dass jetzt der Bundeskanzler kommt und mir die Fahrkarte knipst oder so. Ne? Also Alltagsgeschäft der Bahn, das sieht man, wie da so auch gearbeitet wurde, ne, zu tendenziösen Formulierungen.
Das kommt auf die Fragen an, ne, und wie man sie dann interpretiert.
Dann wurden Promis rekrutiert, es wurden Meetings mit Spitzenvertretern von öffentlichen Institutionen und der Wirtschaft organisiert. Und im Web wurden verschiedene Projekte gelauncht. Und ein ganz interessantes hieß meinebahndeinebahn.de. Ich habe geschaut, ob es das noch gibt. Gibt es nicht mehr. Aber, Harvey, was machen wir, wenn es etwas nicht mehr gibt?
Die Wayback-Maschine anschmeißen.
Ganz genau. Ich habe die Wayback-Maschine angeworfen. Also auf archive.org habe ich danach meinebahndeinebahn.de gesucht und tatsächlich aus dem Jahr 2007 Snapshots gefunden, wo man alles dann sehen kann, was ist da eigentlich so veröffentlicht worden. Übrigens, wenn du willst, kannst du die URL kaufen. Ja.
Wie das dann was?
Die stehen dann zum Verkauf. Meine Bahn, deine Bahn, wenn du interessiert bist.
Ach so, ich dachte Archive.
Also, wenn man das dann so auf den ersten Moment sich betrachtet, denkt man, das ist ein redaktionelles Angebot, so mit News- und Diskussionsforum. Da treffen sich Menschen und unterhalten sich über alle möglichen Themen und es gibt auch eben redaktionelle Beiträge. Da wird erklärt, wer Betreiber dieser Website ist. Das war eine Initiative Mobil in die Zukunft. Und ich lese jetzt mal kurz vor, was hier steht, weil das ist fürs Astroturfing wichtig. Wir sind keine Verkehrswissenschaftler oder Bahnexperten. Wir sind einfach Bürger, die regelmäßig Bahn fahren, sowie Anhänger der Deutschen Bahn. Aus dieser Gruppe von Bahnbefürwortern wurde in den letzten Monaten eine Initiative, die mittlerweile eine Vielzahl von Anhängern und Mitgliedern bundesweit zählt und von engagierten Mitarbeitern und Helfern unterstützt wird. Wir wollen auch in Zukunft eine Bahn mit günstigen Preisen und gutem Service. Unterstütze uns, wenn du unserer Meinung bist. Wir freuen uns über deinen konstruktiven Meinungsbeitrag. So stellen die sich jetzt also vor. Harvey, und man hat den Eindruck, wunderbare Sache. Also das ist doch in Ordnung, wenn sich Leute zusammentun. Ja. Und ich habe nochmal als Beispiel so einen Post aus einem Forum von Daniel. Und der schreibt, doch warum wird die Schuld jetzt bei der Deutschen Bahn gesucht? Vielleicht, weil einigen Bürgern die Privatisierung nicht in den Kram passt. Weil man sich nicht vorstellen kann, dass so etwas Verbesserungen mit sich bringen kann, sucht man einen Prellbock. So kommt jeder Missstand recht, um sich gegen die Bahn zu äußern. Vielleicht, weil eine allgemeine Unzufriedenheit in der Bevölkerung vorherrscht. Oder vielleicht, weil die Bevölkerung einfach noch nicht begriffen hat, dass ein Staatsunternehmen ineffektiv arbeitet. Das meint also Daniel. Und ich fände das auch ganz, ganz prima, dass Daniel das sagt, wenn er nicht dafür bezahlt worden wäre. Das ist nämlich genau der Fall gewesen. Ja, wenn du dich erinnerst, okay, wie ich in die Geschichte eingeleitet habe. Ich habe gesagt, das ist Astroturfing. Daniel war gekauft. Meine Bahn, deine Bahn.de war gekauft. Berlin Police war gekauft. Die ganzen Agenturen waren einfach von der Bahn mit 1,3 Millionen Euro bezahlt. Und dieser Inhalt ist, ja, wie soll man das jetzt sagen? Ist es eine Desinformation? Was meinst du?
Ja, das ist Desinformation. Das ist Propaganda. Ja, das ist Beeinflussung und Vorspiegelung falscher Tatsachen, dass hier einfache Bürger ihre einfache Meinung sagen. In Wirklichkeit war das das, was die Bahn in dem Moment wollte, dass einfache Bürger sagen müssten, um sie entsprechend zu unterstützen.
Und das ist Astroturfing. Und als ich auf diesen Fall gestoßen bin und auf den Begriff, das habe ich einleitend schon gesagt, wenn man mit dieser, wir können es uns nachher noch ein bisschen überlegen, aber wenn man mit dieser Idee, jemand kauft Dritte, um etwas zu tun, jemand täuscht vor, es gibt eine Menge von Menschen, authentisch, ja, dann ist das, glaube ich, in vielen Fällen von Desinformation, die wir im Moment im Web finden, der Hintergrund. Aber was ist aus dieser Kampagne geworden? Zunächst mal hat Lobby Control diese Aktivitäten aufgedeckt im Jahr 2009. Und dann findet man die Information, dass die Bahn ihren Generalbevollmächtigten für Kommunikation und Marketing, einen Herrn Ralf Klein-Bölting, entlassen hat. Es war schon auch dann desaströs, also sie haben auch eine Rüge bekommen vom Deutschen Rat für Public Relations, der solche Dinge überwacht, monitort, kommentiert, wenn solche Dinge passieren. Und wir, das ist mein Beispiel, mein einleitendes Beispiel für Astroturfing. Also, lass uns mal überlegen, was ist das? Anscheinend, das ist eine Bottom-up-Initiative. Die eigentliche Motivation des Auftraggebenden ist nicht zu sehen, ist verschleiert. Es wird auch verschwiegen, dass die Tatsache, also dass es finanziert wird, wird auch verschleiert. Dann werden Identitäten vorgetäuscht. Dann gibt es so Zeichen von Authentizität, zum Beispiel, dass ich hier geduzt werde. Ja? Erinnerst du dich an das Zitat? Ja, wir sind doch unter uns. Wir sind doch Verbraucher unter uns. Und da kann man natürlich duzen. Damit ist das Ganze halt irgendwie auch nochmal glaubwürdiger. Ja, und dann erzählt man irgendwie noch davon, dass man unabhängig sei und so weiter und so weiter. Also das sind alles typische AstroTurf-Merkmale. Jetzt versuchen wir mal, die Sache in die sozialen Medien zu projizieren. Wie kann man da AstroTurfing machen? Ganz ausgezeichnet. Wir werden sehen, die sozialen Medien bestehen zu einem bestimmten Prozentsatz aus Kunstrasen. Ja, wenn man sie sich jetzt als Wiese vorstellt, große Flächenanteile dieser Wiese, die die sozialen Medien sind, ist AstroTurf.
Mit aufgesprühten Kühen. Und duftenden Blumen.
Genau, so ähnlich, ja. Oder je nachdem, wie du es haben willst, ja, können da auch unter Umständen ein paar Kuhfladen liegen. Ja, und es kann. Genau. Ne? Also, was kann man da machen? Es ist klar, ich kann also Gruppen oder Kanäle gründen. Ich kann mehrere Accounts anlegen, wenn ich im Netz bin. Ich kann Informationen teilen. Ich kann mich mit anderen Personen vernetzen, die vielleicht die gleiche Agenda haben. Ich kann solche Dinge tun wie liken. Und ich kann natürlich auch andere Leute attackieren. Also alles so das typische Besteck, das man so hat für die Kommunikation in sozialen Medien. Und Online-Astroturfing bedeutet jetzt, diese Möglichkeiten werden genutzt im Sinne ganz bestimmter Propaganda- oder Kampagneninteressen. Und ich glaube, man kann drei Varianten unterscheiden. Und da würde ich jetzt ganz kurz jeweils mit einem Beispiel drauf eingehen. Zunächst mal gibt es Astroturfing, das von Bots gemacht wird. Wir hatten in unserer Folge 29, da ging es um
Star Wars.
Genau, das Star Wars Bot-Netzwerk. Die Hörerinnen und Hörer, die sich dafür interessieren, was ist so ein Bot-Netzwerk? Wie erkennt man das? Wie funktioniert das? Das erklären wir da. Und wenn man jetzt recherchiert nach Fällen von Astroturfing, dann findet man zum Beispiel im Jahr 2010 bei der Wahl zum Senator für den Staat Massachusetts Veröffentlichungen, in denen davon die Rede ist, dass da mit Bots gearbeitet wurde, dass also über Bot-Attacken, insbesondere was hier die demokratische Kandidatin, ja, ich sag mal, mit negativer Information, negativen Kommentaren überzogen wurde.
Mhm.
Und einer der berühmtesten Fälle überhaupt war 2016 Trump gegen Clinton. Da gab es schon, ich denke, dass sich da auch die Technologie sozusagen weiterentwickelt hat. Da gab es sehr ausgeprägte AstroTurf-Attacken über Bots. Also jedes Mal, wenn dann zum Beispiel eine negative Pressemeldung oder etwas gegen Trump gesagt wurde in der Öffentlichkeit, gab es gleich hunderte von Kommentaren in den entsprechenden Medien und Gegenbeschuldigungen, die also auch innerhalb kürzester Zeit wie so Flutwellen veröffentlicht wurden. Die Quelle hier, ein Artikel, der lohnt sich zu lesen, ist von Politico. Da ist es genau aufgedröselt und erklärt, wie das funktioniert hat. In dem Artikel findet man ein Zitat von einem Herrn Samuel Woolley. Der war damals Leiter eines Computational Propaganda Projects an der Universität Oxford. Es gibt es immer noch, dieses Projekt. Lohnt sich, sich das anzuschauen? Weil das ist im Grunde Computational Propaganda, diese Art von Astroturfing, wo also Bots in großem Stil als gefälschte Akteure auftreten, hat man es mit Astroturfing zu tun. Und er hat damals gesagt, 2016, geschätzt, dass 50-55% des Traffics rund um den Account von Hillary Clinton, also Follower-Likes, Retweets und so weiter, Maschinen waren. Okay. Und er meint, das wäre durchschnittlich für eine öffentliche Person.
Und wird es dann von ihm auch unterschieden? Ich nehme mal an, dass es von beiden Seiten eingesetzt wurde.
Ja, ich wollte noch, die zweite Zahl kommt noch.
Okay.
Bei Trump ist der Anteil 80%. Ja?
Oh.
Also 80% des Traffics rund um den Account von Trump ist von Maschinen gemacht worden.
Mhm.
Und da kann man sich jetzt müsste man also, ne, da gibt es natürlich Forschung dazu, da kann man nach den Details suchen. Das will ich aber hier jetzt nicht tun. Ich will es nur erwähnen,
ja,
ne, weil wir hatten gesagt, die Wiesen bestehen zum Teil aus Kunstrasen. Das ist so ein Beleg dafür. Ja? Und wenn das der Leiter eines Projekts an der Universität Oxford sagt, das also jetzt auch nach wie vor noch besteht, das sind seriöse Wissenschaftler, das ist also jetzt keine an den Haaren herbeigezogene Behauptung, zu bestimmten Zeitpunkten, in bestimmten Zusammenhängen, besteht dieses ganze Zeug, was wir da sehen, in den sozialen Medien aus Kunstrasen. Das war meine erste Variante von AstroTurf. Maschinen-AstroTurf. Die zweite Variante, von der wird auch in der Presse häufiger berichtet, das sind diese berühmten Trollarmeen. Ich habe schon lange und oft davon gehört und konnte es mir in etwa vorstellen, aber ich habe jetzt mal nachrecherchiert, was ist das eigentlich? Diese berühmte russische Trollarmee. Da beziehe ich mich auf einen Artikel aus der Washington Post. Die haben einen von diesen Trollen, der jetzt sozusagen als Whistleblower seine Geschichte erzählt hat, interviewt. Der Artikel beschreibt auch dieses ganze Trollphänomen nochmal ausführlicher. Und ich fasse das mal kurz zusammen. Da gibt es also ein Unternehmen in St. Petersburg in Russland, das auf den Namen Internet Research Agency hört, IRA abgekürzt. Hinter dem Unternehmen weiß man, da steht ein Oligarch namens Yevgeny Vitorovich Pigozin. Das ist ein Vertrauter von Wladimir Putin.
Okay.
Und im Jahr 2018 wurden von der Grand Jury, also so eine Art Staatsanwaltschaft in den USA, 13 Russen beschuldigt, systematisch Desinformation gegen die nationalen Interessen der USA zu betreiben. Dabei spielte eben auch dieser Yevgeny Prigozhin eine Rolle und auch diese Trollarmee. Das war damals der Robert Mueller, kannst du dich erinnern, der auch gegen den Trump ermittelt hat. Jetzt wird davon berichtet, dass das eine große Firma war. Die haben also 2015 mehr als 1000 Mitarbeiter gehabt, Mitarbeitende. Und die korrekte Bezeichnung für das, was die getan haben, wäre Herstellung und Betrieb von Sockenpuppen, Sockpuppets. Weil das ist auch etwas, das beim Herstellen von Kunstrasen eine große Rolle spielt.
Sockenpuppen kenne ich bei irgendwelchen Theaterspielen, zum Beispiel für Kinder, wo man sich eine Socke auf die Hand setzt, den Oberunterteil zwischen die Hand nimmt, da formt man einen Mund raus und da kann man dann alle möglichen, von klassischen Stücken bis gerade erfundenen Stücken zur Aufführung bringen.
Richtig. Sockenpuppen sind also Accounts, die irgendjemand betreibt, um Personen vorzutäuschen. Und das ist natürlich für so eine AstroTurf-Kampagne genau das, was ich brauche. Ich brauche viele, viele Sockenpuppen. Und unter Umständen kann ich von einer Person ausgehend meine Hand in mehrere Sockenpuppen stecken. Habe also einen Multiplikationsfaktor. Und genau das macht diese Internet Research Agency. Wahrscheinlich noch mehr, aber das interessiert uns jetzt gerade. Die betreiben mit Sicherheit auch Bots, die AstroTurfing-Kampagnen unterstützen. Was hat der jetzt erzählt, der Mitarbeiter? Sein Name ist Marat Mindyayov. Der ist 43, hat da ein Telefoninterview gegeben, hat da von November 2014 bis Februar 2015 gearbeitet, in 12-Stunden-Schichten, 600 bis 700 Dollar verdient, also für russische Verhältnisse wohl ein sehr gutes Gehalt. Da ging es also darum, dass man Newsartikel kommentieren sollte. Die Positionen, die er vertreten sollte, waren fest definiert. Und er hatte das dann aber in eigenen Worten zu vertreten. Können wir uns vorstellen, damit es eine glaubwürdige AstroTurf-Kampagne ist, kann ich nicht immer die gleiche Phrase mit Copy und Paste benutzen, sondern jeder benutzt da seine eigenen Worte. Dann ist das Ganze glaubwürdiger.
Mit Tippfehler, mit
allem. Genau, mit allem. Genau. Interessant war, die hatten Produktionsnormen. Die mussten also täglich.
Das war industriell.
Ja, industriell, das sagt man ja auch gelegentlich. Ne? Also täglich 135 Kommentare mit 200 Zeichen. Das war sozusagen die Norm, die er erfüllen musste. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch nicht ganz leicht ist, das immer wieder in anderen Worten die gleichen Positionen dann zu formulieren. Interessant ist, dass er andeutet, dass diese Aktivitäten in Russland gar nicht effektiv gewesen seien. Also er selber war in Russland eingesetzt, also bei russischen Newsportalen. Es kommt so raus, das könnte man jetzt noch mal recherchieren, fand ich interessant. Er meinte, die Russen glauben das eh nicht, was da steht. Weil die eh so ein Grundmisstrauen haben und die glauben nichts, was in irgendeinem Medium gesagt wird. Aber in den USA und im angelsächsischen Bereich sei das sehr effektiv gewesen, meint er.
Interessant.
Und es gab wohl auch eine Facebook-Abteilung, da hat man dann das Doppelte verdient, aber man musste perfekt Englisch sprechen und sein Englisch war nicht gut genug. Das heißt, es reicht es nicht, dass man Radebrecht, sondern damit das glaubwürdig ist und dann wie ein US-Bürger klingt, ne, die Sockenpuppe, muss man dann eben wirklich wie ein Native Speaker, also wie ein Muttersprachler Englisch können. Und das konnte er nicht. Und auf die Frage, warum er gekündigt habe, das hat er nämlich im Februar 2015, meinte er hätte sich geschämt. Und das kann ich auch logischerweise nachvollziehen. Er war also in dieser Trollarmee. Ich finde auch, ich bin nicht sicher, ob dieser Begriff Trollarmee mir da so gut gefällt. Ne, weil wir hatten ja über Trolle auch schon einen Beitrag und uns schon öfter überlegt, wie ist das denn jetzt eigentlich mit den Wörtern in dieser neuen Welt, in der wir da sind. Ich weiß nicht, ob der Begriff Troll da gut passt. Weil die
das
ja.
Das ist nicht präzise, denn das war, glaube ich, auch eine Folge, die du recherchiert hattest. Da gibt es ja verschiedene Arten von Trollen. Ne?
Ja, und das ist auch nicht unbedingt eine Trollaktivität, weil die machen ja unter Umständen, sind die ja wie Klaköre, die jubeln ja, wenn jemand etwas sagt, stimmen zu, stimmen sich auch gegenseitig zu. Die sind also zum Teil dann auch in Teams unterwegs, wo dann einer was schreibt und der andere liked das oder kommentiert das nochmal positiv. Die sind also viel komplexer.
So Mikrojournalisten und Journalisten.
Ja, wobei Journalisten, Mikro-PR-Leute sind es eigentlich.
Mikro-PR-Leute, ja.
Mikro-PR-Leute.
Ja, stimmt.
Ja. Der Artikel hat den Titel, ist also 2018 veröffentlicht, A Former Russian Troll Speaks, It Was Like Being in Orwell's World. Also die Tatsache, dass sie da die ganze Zeit wie gedruckt lügen und wissentlich die Unwahrheit schreiben, mit dem Gefühl von, mit so einer Haltung von Authentizität, ist wohl auch ziemlich, psychologisch ziemlich anstrengend, könnte ich mir vorstellen. Aber diese Trollarmeen sind Wirklichkeit. Und man muss sich klar machen, dass die Bots und diese Trollarmeen auch im Moment in dem Krieg eine große Rolle spielen. Ich habe da noch eine Information gefunden in einem Buch von einem Howard Philipp, Lie Machines, Lügenmaschinen. Mhm. Also das gewissermaßen die Trollarmee in China 2 Millionen Leute umfasst, die 450 Millionen Posts pro Jahr schreiben. Also einfach, um das Volumen so ein bisschen deutlich zu machen. Ich weiß nicht, ob man diese Zahlen dann alle auf Punkt und Komma glauben kann, aber diese Form von Astroturfing ist, glaube ich, absolut relevant und weit verbreitet. Hm. Und dann sind Astroturfing-Kampagnen, wo ich den Begriff Astroturf-Movements gefunden habe. Oder man könnte es auch Guerilla-Astroturfing nennen.
Ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst?
Inwiefern?
Weil Movements sind ja das, was dieses Grassroot-Movement eigentlich ausmachte. Wir wehren uns, wir erzählen eine andere Geschichte. Ein Movement ist irgendwas, was von unten kommt. Und das ist im Prinzip ja die Definition von diesem Graswurzelbewegung.
Ja. Ja, ich habe an der Stelle auch länger gegrübelt.
Okay.
Ja. Aber es ist nach meinem Verständnis so, dass Astroturfing ist das Vortäuschen authentischer Kommunikation mit großer Reichweite. Und die Movements, von denen du sprichst, ne, also wenn du so, sagen wir mal, Umweltbewegungen hast oder Bürgerinitiativen, die täuschen nichts vor, sondern die haben wirklich dieses Ziel, hinter dem sie sich versammeln und versuchen nicht systematisch die öffentliche Meinung zu manipulieren. Und ich glaube, dass es denen auch in vielen Fällen um Wahrheit geht und nicht um Manipulation. Und wenn du jetzt einen Ring von Menschen hast, die sich zusammenfinden und sich koordinieren, um unter Vortäuschung eben einer großen Reichweite mit Sockenpuppen Kampagnen zu fahren, erfüllt es nach meinem Verständnis auch das Kriterium für Astroturfing. Mhm. Ich habe dazu eine Studie, die ich berichten will. Da wird es, glaube ich, auch noch mal deutlicher. Da sind ein paar ganz interessante Zahlen drin. Die Studie heißt Hass auf Knopfdruck, rechtsextreme Trollfabriken und das Ökosystem koordinierter Hasskampagnen im Netz. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Studie aus einer Fachzeitschrift mit Peer Review, wie wir das sonst so gerne machen. Ja, sondern die stammt, und da muss man dann immer noch mal genauer hinschauen, die stammt von einem Institute for Strategic Dialogue. Das ist eine Organisation, ich zitiere mal kurz aus deren Agenda, die möchten mit Führungspersönlichkeiten in Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft zusammenarbeiten, um länderübergreifende Antworten auf die geostrategischen, sozialen und sicherheitsrelevanten Herausforderungen unserer Zeit zu finden. Das Ziel des ISD ist es, Extremismus weltweit zu bekämpfen und interkommunale Gräben zu überbrücken. Also auch sowas wie eine Lobbygesellschaft mit dem Ziel, Extremismus zu bekämpfen und Gräben zu überbrücken. Also ich habe da nochmal nachrecherchiert. Die haben außerdem einen wissenschaftlichen Beirat von der FU in Berlin oder von der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Da sind also auch Wissenschaftler angekoppelt an dieses Projekt. Aber wir sprechen ja auch häufiger darüber, wie man Wissenschaft macht. Da habe ich jetzt die Fußnote, das ist eine Lobbygesellschaft. Und obwohl ich mit den Zielen dieser Lobbygesellschaft übereinstimme, muss ich davon ausgehen, dass solche Organisationen natürlich vor allem Dinge veröffentlichen, die ihnen ihren Zielen entsprechen. Während Wissenschaft eigentlich bedeutet, ich versuche, meine Hypothesen, meine Theorien herauszufordern.
Das ist das, was man kritisches Denken nennt.
Ja. Und in dieser Studie geht es um Hasskommentare und um die Frage, wie die verbreitet werden, wer die verbreitet und wie die sozusagen verwurzelt sind. Die Menschen, die diese Kommentare erstellen, und viel geht's hier ums Liken, wo die eigentlich herkommen. und was das für Leute sind. Und wir hatten eben kurz drüber gesprochen, Harvey, dass wir uns nicht so ganz sicher waren, haben wir bei Leuten, die so Hasskommentare posten und vielleicht solche Shitstorms produzieren, ist das eine Graswurzelbewegung oder ist das Astroturfing oder wie ordnen wir das ein? Mhm. Und da will ich ein Zitat, das auch in diesem Paper drinsteht, kurz zitieren, wo man mein Argument von vorhin, glaube ich, dann versteht. Das ist von Martin Sellner, der ist Co-Leiter der Identitären Bewegung in Österreich. Der sagt, sprich dich mit deinen Freunden ab. Und wenn es zum Showdown kommt, trommele sie zusammen, um gemeinsam gegen die Lügen und das Gift zu kämpfen. Wenn du keine Freunde hast, lege dir mehrere Accounts an und betreibe sie parallel. Bau dir eine Armee von Sockenpuppen auf. Der Mensch ist ein Herdentier. Er ist eher gewillt, einer Gruppe von Menschen zu folgen, als einem Einzelnen. Mhm. Also da ist für mich der Gedanke dieser Guerilla-Bewegung, die es für mich dann auch zu Astroturfing macht.
Das wird sehr deutlich, ja.
Das Problem bei dieser Studie war, wie kommt man an diese Hasskommentare? Und die haben jetzt eine sehr intelligente Lösung gehabt, die ich, ja, wie soll ich sagen, die ich so überzeugend fand, dass ich deshalb die Studie jetzt auch rausgesucht habe. Die haben nämlich eine Initiative bedient, die Counterspeech macht. Da gibt es also Initiativen, die sozusagen Graswurzelbewegungen sind von Menschen, die versuchen, gegen die Hasskultur im Web vorzugehen. Die heißt Hashtag Ich bin hier. Die suchen dann nach beleidigenden Kommentaren oder nach Hasskommentaren in den Medien und antworten dann ganz systematisch darauf. Und das ist jetzt interessant, weil das hat den Wissenschaftlern von der ISD die Möglichkeit gegeben, eine große Menge an Hasskommentaren zu finden. Die haben nämlich das Ganze sozusagen im Reverse-Engineering-Verfahren rausgezogen und haben Datensätze erstellt, wo sie alle Kommentare, auf die diese Hashtag Ich bin hier Aktionen gerichtet waren, aus dem Jahr 2017 rausgezogen haben. Nun, die Logik ist klar, wenn jemand von Ich bin hier auf einen Kommentar reagiert, dann ist das ein Hasskommentar. Dann haben sie zusätzlich noch Daten gezogen aus Posts von großen Medien, auf die es sehr viele Reaktionen gegeben hat, mit dem Argument, da sind wahrscheinlich auch, wenn da so heftig diskutiert wird, auch Hasskommentare drin. Dann haben sie noch einen zusätzlichen Datensatz rausgelesen von jeweils den 100 letzten Posts von 10 Medienseiten, Zeitspiegel, Fokus Bild und so weiter und so weiter. Also haben einen riesigen Block von Daten aus dem Netz sich geholt. Und dann haben sie versucht, die Accounts zu identifizieren, die mit diesen Hasskommentaren interagieren. Also da auf Like klicken. Kann man sich, glaube ich, vorstellen. Ne? Du hast dann eine große Menge an Hasskommentaren und dann hast du auf die Hasskommentare Likes und dann kannst du schauen, tauchen da bestimmte Personen mehrfach auf und versuchen herauszufinden, was sind das für Personen. Sie haben am Ende dann die Menge, mit der sie gearbeitet haben, die sie am Ende analysiert haben, waren 700 Posts mit 16.830 Kommentaren und 1,2 Millionen Likes. Interessant ist jetzt tatsächlich, wie kommen diese Likes zustande? Sie haben also 110.000 Accounts gefunden, die auf Hate Speech Kommentare Likes abgegeben haben. Und jetzt haben sie geschaut, die haben eine Rangreihe gebildet, wer hat am meisten geliked und wer hat am zweitmeisten geliked und am drittmeisten. Und dann haben sie festgestellt, dass wenn sie die oberen 5% nehmen, die 5% aktivsten von diesen Hate Speech-Likern, dann schreiben die 50% der Likes. Das ist also die Relation quasi 5% erzeugen 50%, also 10-mal so viel, wie eigentlich zu erwarten wäre. Ist das nachvollziehbar?
Ist nachvollziehbar, ja.
Okay. Und wenn man es umrechnet auf die Anzahl der Facebook-Nutzer, die es gibt, dann waren das 0,02%. Also 0,02% der Facebook-Nutzer produzieren 50% der positiven Reaktionen auf Hasskommentare.
Schon fast so wenig, wenn man sagt, das ist eine Menge. Das ist erschreckend, ja.
Fleißig, ne? Fleißige,
fleißig auch, ja.
Fleißige Leute.
Entspricht das der Nielsen-Regel, diese 90-91-Regel? Nielsen-Regel ist eine Regel von einem amerikanischen Wissenschaftler, Kommunikationswissenschaftler, der sich Social Media angeguckt hat und festgestellt hat, von all denen, die zum Beispiel in einem Social Media sind, kann man davon ausgehen, dass etwa 90% lesen, dass etwa 9% irgendwie mal reagieren mit einem Like und dass nur 1% überhaupt aktiv sind und selber schreiben. Mhm. Entspricht das der Relation? Nee, ne? Nee.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das übertragen kann. Also die Regel, zunächst mal erzählt zu haben, ist sehr schön. Einer der Standard-Facts über soziale Medien, mit der viele Leute nicht rechnen, die versuchen, solche Communities zu entwickeln, die dann meistens eben sich viel langsamer entwickeln, als man denkt. Also sie haben dann noch eine zweite Rechnung gemacht und sie haben das oberste Prozent, das sind dann also noch 1100 Leute, genommen und geschaut, wie viele von diesen Likes auf Hate-Posts bringen die. Und das sind also 25%. 1% von diesen 110.000 Accounts, die überhaupt auf Hate Speech reagiert haben, hat 25% davon sozusagen abgedeckt. Und da bin ich jetzt an dem Punkt, an dem ich vorhin schon mal war, Javi. Deshalb ist es nach meinem Verständnis Astroturfing. Weil es
ist nachvollziehbar jetzt.
Ne, also es gibt eine ganz kleine Gruppe von extrem aktiven Leuten, die vortäuschen ein großes Volumen von positiven Reaktionen. Und so entsteht dann aber, wenn du dann von außen drauf guckst, entsteht der Eindruck, das ist alles ein Meer von Hass. Ne? Also, es wird ganz systematisch.
Genau, und so viele Leute müssen ja eigentlich recht haben, ne? Der sogenannte Bandwagon-Effekt.
Richtig. Das hat ja auch, wenn du dich erinnerst, ist in diesem Zitat, das ich vorher hatte von dem Martin Sellner, der Mensch ist ein Herdentier, er ist eher gewillt, einer Gruppe von Menschen zu folgen als einem Einzelnen. Das ist der Bandwagon-Effekt, genau. Jetzt haben die auch untersucht, wenn du dir überlegst, diese Hate-Liker sind natürlich möglicherweise auch gleichzeitig in den sozialen Medien von Parteien aktiv. Ne? Sobald du diese Accounts identifiziert hast, kannst du schauen, tauchen die auch als Kommentatoren, Poster, Liker in sozialen Medien von Parteien auf. HW, es ist jetzt an der Stelle keine sonderliche Pointe, bei welcher Partei die ganz besonders aktiv sind.
Ich glaube, es ist eher eine Binse, wenn man behauptet, es ist AfD.
Ja, es ist AfD. Also die Aussage, die sie machen, ist, dass die mit der AfD verbundenen Hate-Liker, nennen wir sie mal so, etwa genauso viel produzieren wie die Sympathisanten aller anderen Parteien zusammen. Ich will das jetzt auch mal im Moment gar nicht werten. Das ist nur einfach mal ein Sachverhalt, über den man sich klar sein muss. Ja. Dass das, was dort geschieht, der Rasen, über den wir dort laufen, das ist zum großen Teil Kunstrasen, der entsteht dadurch, dass eine Gruppe von Aktivisten mit ganz bestimmten politischen Zielen den Eindruck erweckt, es gibt eine große Bewegung, es gibt eine. Also ich weiß manchmal jetzt, wenn ich mir das so überlege, der Hass ist gewissermaßen aufgequält, aufgeschäumt von ganz wenigen Leuten mit ganz bestimmten Zielen. In dem Zusammenhang bin ich bei meinen Recherchen auch über etwas gestolpert, das heißt Hashtag Trending und ist auch eine typische AstroTurf-Strategie. Da versucht man, indem man innerhalb relativ kurzer Zeit sehr viele Likes für bestimmte Hashtags oder Themen absetzt, Hashtags in die Trending-Themen von Twitter zu pushen. Und jetzt zitiere ich mal aus dem Handbuch für Medienguerillas. Anonymer Autor, aber es gibt tatsächlich ein Handbuch für Medienguerillas, in dem sehr ausführliche Instruktionen drinstehen, wie man denn, wenn man sich mit diesen Zielen der Rechten und so weiter identifiziert, wie man denn da agieren kann. Und da steht unter der Überschrift Hashtag Trending: In Deutschland braucht man teilweise gerade einmal 1000 Tweets pro Stunde, um einen Hashtag auf Twitter zum Trenden zu bringen. Wenn 20 Leute mitmachen, muss jeder etwa 50 Tweets pro Stunde raushauen, also weniger als einen pro Minute. Das ist machbar. Und dann wird auch noch erläutert in diesem Handbuch für Medien-Guerillas, mit welchen Werkzeugen es möglich ist, sich zum Beispiel mit einem Firefox-Browser in 10 Browser-Tabs unabhängig in Twitter einzuloggen, mit 10 Sockenpuppen, sodass man dann im Prinzip einfach durchs Wechseln des Browserfensters und durch Klicken auf Senden innerhalb sehr kurzer Zeit, nicht als Bot, sondern als Mensch, innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viele Posts zu einem bestimmten Hashtag posten kann.
Ich finde es ganz interessant, weil es gibt einige, die diese Trending News beobachten, auch im Bereich des Journalismus. Und dann kann durch so eine gemachte Kampagne relativ leicht was entstehen, was man False Balance nennt. Das heißt, da gibt's doch eine ganze Gruppe von Menschen, die eine bestimmte Meinung haben. Ja, dass Impfen, ich weiß nicht, was macht. Diese Meinung kann man doch nicht unterdrücken. Ja, wir sind doch in der Demokratie. Also muss man denen doch auch eine Stimme geben. Und dann wird ein Mensch eingeladen, der behauptet, durch Impfen, weiß ich nicht was, fallen dir die Zähne nach 10 Jahren aus. Und dann hast du aber ernsthafte Wissenschaftler, die sich dann dazu äußern sollen. Und du hast dann praktisch eine 1-zu-1-Situation. Aus dieser gemachten Situation, nämlich irgendwelche Nachrichten in Twitter-Trends nach oben zu bringen, erzeugst du diese False Balance, diese falsche Ausgewogenheit, die angeblich da sein muss, weil wir der Minderheitenmeinung Raum geben wollen und Zeit geben wollen. Und damit hast du praktisch eine Anschlusstechnik im Bereich der Propaganda, die deine Themen nach oben spült. Wenn das nicht erkannt wird.
Also es ist einfach das ist das Auslegen von Kunstrasen. Ja, und dann denkt man sich halt, naja, das ist irgendwie relevant. Das ist Astroturfing. Und wir hatten 3 Fälle unterschieden, wie es gemacht wird. Es wird entweder mit Bots gemacht oder ich nehme eine Trollarmee oder ich habe eine Guerillabewegung. Und alle 3 können das Gleiche vortäuschen, nämlich irgendwie pro oder contra, wie du hast es jetzt gesagt bei der Impfung, ne, pro oder contra für eine bestimmte Position Propaganda zu machen. Und ich habe jetzt noch eine Information, über die ich gestolpert bin, die ich interessant fand, weil sie das Bild auch so ein bisschen abrundet. Und zwar geht es da um diese christliche Rechte, die es gibt in den USA, die also sehr stark gegen Abtreibung, ne? Also ich muss es nicht erklären, wir alle wissen in etwa, was deren Agenda ist. Und da habe ich einen interessanten Beitrag gehört im Deutschlandfunk, werde ich auch verlinken, wo ein amerikanischer Politologe ist er, glaube ich, darüber nachsinnt, wie die so funktionieren. Und er berichtet davon, dass also die Themen dieser christlichen Fundamentalisten sehr häufig in den Trending Topics bei Twitter waren und dass das in dem Moment, als kein Geld mehr von Russland fließen konnte, sofort aufgehört hat. Und auch da gibt es also möglicherweise irgendwelche Zusammenhänge, wo man den Eindruck hat, die christliche Rechte, die stehen quasi mit dem Schlammenpferd. Die stehen quasi mit dem Flammenschwert vor der Tür und das Haus brennt, ja, weil die Themen, die sie diskutieren und die Positionen, die sie haben, sind die Top-Trending-Themen. Und dann ist das aber möglicherweise einfach eine finanzierte Astroturfing-Aktivität des russischen Staats.
Ist auch ein gutes diagnostisches Mittel, ne? Man klemmt nach und nach alle möglichen Leitungen ab und guckt, wann das Licht ausgeht.
ja, so ein bisschen so. Ja. Deshalb fand ich das auch bemerkenswert. Wie gesagt, im Beitrag kann man das hörenswert, da geht es auch eben um diese christliche Bewegung. Er meint, es ist, glaube ich, ein Wissenschaftler aus Yale, der sich da mit Datenwissenschaftlern unterhalten hat, um das Ganze zu verifizieren. Also ich kann das jetzt nur vom Hörensagen so wiedergeben, aber es klingt sehr überzeugend und
ich kümmere mich drum.
Ja, gerne. Und da sehen wir also auch, da wird einfach aus Geld Kunstrasen gemacht. Hm. Und deshalb finde ich diesen, um das nochmal zu verdeutlichen, ne, ich habe das einleitend gesagt, ich habe vor diesem ganzen Desinformationspropagandathema großen Respekt gehabt. Wie kann man sich denn da orientieren? Und deshalb finde ich das Astroturfing so interessant, weil es mit einer Idee von Aktion und Handeln ganz verschiedene Techniken, Vorgänge gewissermaßen unter einen Hut bringt. Jetzt nochmal überlegen, HW, kurz, jetzt bin ich hier bei dem Punkt, was lernen wir? Wollen wir das machen? Wollen wir mal überlegen, was lernen wir?
Ja. Ja. Genau, genau. Wir machen jetzt mal eine Anleitung, wie man Kunstrasen richtig legt.
Jetzt hast du mich, also ich will keinen Kunstrasen legen, habe ich. Das ist ja, also jeden, der das, wenn unsere Leserinnen und Leser, Hörerinnen, Entschuldigung, wenn unsere Hörerinnen und Hörer sich dafür interessieren, dann empfehle ich dieses Guerilla-Buch, wo es um diese Techniken geht. Aber lass mal überlegen, was lernen wir aus dem Ganzen? Also für mich ist zunächst mal auch wieder klar, das ist die digitale Transformation, mit der wir es hier zu tun haben. Das ging vorher auch mit dem Astroturfing und der Propaganda, aber es geht jetzt viel, viel leichter. Und ich finde es verwunderlich, dass über diese Vorgänge in den Medien so relativ wenig berichtet wird. Und manchmal hat man den Eindruck, wie du vorhin angedeutet hast, die Medien fallen da drauf rein. Ja? Also die nehmen diesen Kunstrasen und verwechseln ihn mit den wirklich relevanten Themen, die gerade in der Gesellschaft diskutiert werden.
Ich glaube, sie fallen auch da auf ihr eigenes Narrativ rein. Ich kann mich erinnern, wie am Anfang von Twitter als so eine Art wirklich Mikro-Reporter, Leute, die direkt was erzählen können. Ich kann es auch so mein Fach sagen, also Marktforschung zum Beispiel. Das war wie eine Erlösung, dass man endlich Leute hatte, die nicht sich in große Portale einwählen mussten oder Briefe schreiben mussten an Unternehmen, sondern über Twitter sagen konnten, wenn irgendwas nicht klappte. Und das lief etwa so 1-2 Jahre. Und danach hat man festgestellt, da sind zu viele Leute, die mit Eigeninteresse unterwegs sind oder die mit Hasskommentaren oder mit anderen Sachen arbeiten. Das ist nicht mehr valide. Das ist jetzt toxisch. Das können wir nicht mehr nehmen.
Ich erinnere mich,
Bei den Journalisten war es ein anderer Fall. Einige Aussagen gab es da. Jetzt haben wir endlich die Leute vor Ort, die uns Informationen geben können. Und diese Geschichte wurde sehr stark auch von populären Magazinen zum Beispiel vorangebracht, dass man da doch direkt am Puls der Zeit sei und den Menschen beim Denken und beim Reden zuhört und man da seine Informationen beziehen kann. Und ich glaube, dass es immer noch in den Köpfen drin steckt, ne, dass diese Menschen einen Teil der Recherche übernehmen. Und das ist nicht so.
Das ist richtig. Gemacht.
Das wäre, als wenn man eine Presseagentur erfindet, die nichts anderes als Astroturfing macht oder Meldungen über Astroturfing.
Ich bin auch tatsächlich nachdenklich geworden, ne, bei diesen 0,02%, dass natürlich diese Atmosphäre auch, die da im Moment herrscht, dass man so das Gefühl hat, die Zivilgesellschaft wird gespalten, dass man sich am Ende des Tages die Frage stellen muss, wie viel sind das denn eigentlich, die das betreiben?
Ja.
Und diese große Welle, die es da gibt, diese Hasswelle, zum Beispiel, wenn ich die Zahl jetzt einfach nochmal so stellvertretend nehme, von 0,02%, das sind einfach ein paar sicherlich sehr gefährliche Leute, die möglicherweise auch gewaltbereit sind. Ich finde die nicht nett, aber es sind 0,02%. Sie binden aber mit dem, was sie tun, sozusagen öffentliche Aufmerksamkeit. Und das muss man sich fragen, ob das so in Ordnung ist. Wieso wird das möglich? Weil das Netz anonym ist und weil es Algorithmen gibt, die engagement-based sind. Ja, also wenn man das beides zusammennimmt, dann habe ich schon eine halbe Astroturfing-Maschine. Ja, wenn man sich vorstellt, TikTok, Tinder, Twitter, alle sozialen Plattformen würden jetzt beim Onboarding verlangen, dass du deinen Personalausweis zeigst, dann wäre es nicht mehr möglich, diese Astroturfing-Geschichten zu betreiben. Wenn ich das Netz nur als ich selbst nutzen kann und auch identifizierbar bin, dann geht das nicht mehr. Und wenn die Algorithmen die dafür sorgen, dass das, wo gerade, wo die größte Hitze ist in dem Thema, dass das nicht automatisch überall nach oben gespült wird und jedem gezeigt als wichtig und relevant, wer würde sich die Sache auch ändern? Aber das Geschäftsmodell wäre in Gefahr.
Da sind wir wieder bei dem Punkt, ja. Wäre das denn noch so interessant? Ne? Also wenn Menschen doch, wenn wir den Begriff, wir hatten ihn, Negativity Bias haben, wenn das die interessante Meldung ist, ne, dass schon wieder ein Mann einen Hund gebissen hat und eine Brücke zusammenbrach daraufhin und man diese Meldung aber gar nicht mehr in der Menge, in der Masse kriegen würde, weil meistens niemand gebissen wird und wenn, dann ein Mann und nicht der Hund und die meisten Brücken bleiben auch stehen. Das wäre dann eher langweilig. Und wenn man dann verhindern würde, dass es diesen Negativity Bias in Menge gibt, wo man was weitererzählen kann, dann wäre es vielleicht nicht so interessant für die Plattform. Die hat nicht so viele Nutzer, es würde nicht so viel Zeit dort verbracht, der Börsenkurs könnte sinken.
Also für mich gibt es da so eine Logik, die hinter der Sache steckt, was so ein bisschen das Gemeinsame auch dieser digitalen Propaganda ist. Zunächst mal gibt es da dieses Narrativ, dass die öffentlichen Medien, die Mainstream-Medien, die Wirklichkeit verzerren. Und die sozialen Medien das einzig wahre Bild zeichnen. Mhm. Und wenn du davon ausgehst, dann hörst du also die Wahrheit nicht im Deutschlandfunk, sondern du kannst sie auf irgendeiner YouTube-Seite sehen von irgendeinem Influencer. Mhm.
Oder Telegram-Kanal.
Oder Telegram. Und dann gleichzeitig, also wenn du davon jetzt ausgehst und gleichzeitig dann die sozialen Medien systematisch mit Astroturfing, mit gefälschten Informationen bestückst, dann beginnen die Wirklichkeiten auseinanderzulaufen. In den öffentlichen Medien und in den sozialen Medien entstehen zwei verschiedene Wirklichkeiten. Und damit wird bewiesen, ne, damit kannst du dann, wenn du in die sozialen Medien gehst, dir den Beweis holen, dass dort ja da tatsächlich, das habe ich ja noch nie gehört in den Nachrichten, was hier erzählt wird. Ja, das ist sozusagen dann der Beweis, dass das stimmt mit diesen zwei Welten. Und AstroTurfing ist der Motor, der das antreibt.
Und das Gefährliche daran ist nicht nur, dass es das gibt und dass da entsprechend Geld hintersteckt, sondern dass die Konstruktion dieser Wirklichkeit auf Mechaniken beruht, die in unseren Köpfen sind und die wir eventuell im alltäglichen Leben ohne jetzt Social Media leichter erkennen könnten. Nämlich, also Themen wie Negativity Bias, Sachen, die man zuerst gehört hat, dass die wichtiger sind als das, was man in der Mitte hört. Dinge, die zum Schluss gesagt werden bei irgendeiner Rede, ganz, ganz wichtig sind. Das sind alles so Dinge, die genutzt werden von denjenigen, die dieses Astroturfing betreiben oder entsprechende Maschinen bauen. Also man muss sagen, die sind nicht blöde, sondern die sind hundsgemein.
Ja.
Und gefährlich.
Du hast gerade angesetzt, ich will da noch mal kurz anschließen. Als einzelne Kampagne ist so ein Astroturfing natürlich noch nicht gefährlich. Schwierig wird es, wenn komplette Weltbilder sozusagen entstehen, die nicht mehr miteinander in Deckung zu bringen sind. Ne? Dann kann ich an die Lügenpresse glauben. Und das wird so im Prinzip betrieben. Das ist mir jetzt an der Stelle auch tatsächlich so ein bisschen klar geworden. Okay, sicher, das Thema digitale Propaganda hat sich für uns noch nicht erledigt.
Ganz bestimmt nicht, nee.
Und ich glaube, je weiter die Zeit voranschreitet, je intelligenter die Algorithmen werden, je mehr Rechenkapazität da ist, desto mehr werden diese relativ einfachen Astroturfing-Aktivitäten von Menschen durch Astroturfing von Maschinen ersetzt werden. Es wäre so mein Verdacht, oder was meinst du?
Ich kann mir da viel Ekliges vorstellen, ja. Vielleicht werden wir in einer weiteren Folge darüber sprechen, was man da alles inzwischen machen kann, um dann eine Wirklichkeit zu erschaffen, die so nicht existiert, die wirklich Astroturfing ist. Gleichzeitig einen Gegenentwurf zu den, wie sie genannt werden, Mainstream-Medien darstellt, um dann auch wieder einen Riss in der Gesellschaft oder eine Spaltung der Gesellschaft zu propagieren, die es so gar nicht gibt.
Ich stolpere, muss ich dir gestehen, vielleicht so als letzter Gedanke dazu. ich stolpere auch immer wieder über diesen Schutz der Privatsphäre, wo ja viele Netzaktivisten reinen Herzens, und ich finde die Leute auch sympathisch und kann das nachvollziehen und finde auch diese Ziele nachvollziehbar, sagen, wir brauchen unbedingt einen Datenschutz, wir brauchen einen Schutz der Privatsphäre, das offene Netz, das jeder nutzen kann, ohne beobachtet zu werden, ohne bespitzelt zu werden, müssen wir uns erhalten. Es darf, ja, also diesen Spirit, den kann ich sehr unterstützen. Frage mich dann aber auf der anderen Seite manchmal, der schützt natürlich auch die Sockenpuppen, ja. Dieser Spirit von Freiheit und Anonymität sorgt dafür, dass das möglich ist mit den Sockenpuppen und dem Astro-Turfing. Und da bin ich immer so ein bisschen nachdenklich, was man denn jetzt machen soll. Ja, wofür soll man denn jetzt plädieren? Soll ich jetzt dafür plädieren, mehr Kontrolle? Sodass dann die Leute aufschreien und sagen, Moment, der Datenschutz und überhaupt und Zensur, und das geht doch gar nicht. Das ist doch das Ende des Internets, wie wir es kennen. Oder ist das Internet, wie wir es kennen, einfach, wenn man sich anschaut, was es produziert, ist es gut? Wollen wir das so? Ist das erhaltenswert? Ist das erstrebenswert?
Und wenn nein, was können wir tun? Also intelligente Kontrolle, Aufklärung. Ich glaube, Aufklärung hilft nicht mehr.
Ja, ich fand, muss ich dir sagen, diese Initiative, die einfach dagegen laufen, ja, den Hashtag ich bin hier, das fand ich schon beeindruckend. Das ist sicherlich, sagen wir mal, die machen etwas Wirksames.
Es gab auch eine Initiative, ich weiß gar nicht, ob die noch läuft, von Jan Böhmermann, Reconquista Internet. Ja. Da werden wir zu verlinken, wo es darum geht, das Internet tatsächlich zurückzugewinnen. Mhm. Und diejenigen, die solche AstroTurf-Geschichten machen, so wurde es nicht benannt, sondern die Hass verbreiten, mit intelligenten Posts, mit irgendwelchen Maßnahmen dazu zu bringen, dass sie ausflippen oder sich zeigen oder öffentlich werden. Ich werde verlinken. Ist auch eine Möglichkeit.
Gut. Harvey, ich habe mich leer erzählt für heute. Ich habe zwar jetzt noch so das ein oder andere auf meinem Notizzettel hier, aber wir sind, glaube ich, die Zeit geht zur Neige. Und dann würde ich schließen für heute, wenn du jetzt nicht noch irgendwas Wichtiges zu sagen hast.
Keine weiteren Fragen.
Keine Anmerkungen? Okay. Dann verabschiede ich mich hiermit von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Macht's gut, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin dann tschüss und auf Wiedersehen.
Was du von mir hörst, ist ein Danke für diese sehr, sehr interessante Geschichte und vor allen Dingen diese Einordnung. Die Möglichkeit, endlich über dieses Thema Astrosurfing einen Grund im wahrsten Sinne des Wortes zu bringen, für viele Bereiche, die wir schon angesprochen haben im Bereich von Social Media. Danke, sehr interessante Geschichte. Ja, ich verabschiede mich und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Ach was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm. Und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Ach was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.